was sagt man da jetzt, gell?
Was sagt man also, zu so einem Buch? Also offene Fragen. Man hat offene Fragen und gleichzeitig will man die Antworten auch nicht wissen, weil man froh ist nach 735 Seiten, dass es dann auch mal vorbei ist.
Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast.
Hallo Fabienne.
Hi Martina. Oh mein Gott.
Ich muss voll lachen, weil ich dich dabei anschaue.
Ja, es ist so ungewohnt. Ja, wirklich. Ich kann meine Hand ausstrecken und dich berühren.
Für alle, ja, die uns nicht sehen, aka alle, wir sitzen heute in einem Raum, was wir sonst nicht machen. Sonst sind wir über Zoom verbunden. Aber heute, was ist los mit uns, weiß man nicht.
Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es so Throwback.
New Year, New Me.
Ja, und auch Throwback zu unseren allerersten Folge, wo
stimmt,
wir…
Stimmt, da waren wir auch zusammen.
Ja, genau. Und dann waren wir, das war wirklich, glaube ich, die einzige Folge, die wir zusammen, also in einem Raum physisch aufgenommen haben. Nee, doch, stimmt, noch mehr. Ja, genau. Stimmt, ich erinnere mich auch. Bei zum Beispiel Herkunft waren wir auch zusammen und stimmt, dann musstest du kurz den Raum verlassen.
Stimmt. Ja. Aber ja, schön, dass du hier mal wieder… Und ja, sehen, also zumindest zum Aufnehmen. Es ist mir eine Freude, könnte ich fast sagen, heute. Mal schauen, ob es eine Freude war, was wir besprechen. Aber hast du sonst noch was gelesen in letzter Zeit? Und was?
Also ich habe tatsächlich nicht so viel lesen können in letzter Zeit.
Wieso das?
Ja, weil das Buch, das wir heute lesen oder heute besprechen, ist ganz schön dick. Also in meiner deutschen, ja, Ausgabe 700 irgendwas Seiten. Aber ich hatte dann tatsächlich zwischendrin, weil ich so ein bisschen raus musste, habe ich angefangen, so eine Kurzgeschichtensammlung zu lesen von Mariana Enriquez, ja, genannt Grelles Licht für darke Leute. Ja. So eine argentinische Autorin, die Fans wie unter anderem Patti Smith und Virginie Despont hat, also ganz cool, ja, ist. Und die schreibt so, ja, so unheimlich, ein bisschen Horrorgeschichten. Und da habe ich so zwischendrin mal so ein, zwei Kurzgeschichten gesnackt, ja, um der Freude etwas entgegenzusetzen. Und du?
Ja, ich habe tatsächlich kein anderes Buch gelesen, weil Gründe.
Ja.
Genau, 700 Seiten.
735 Gründe.
Genau. Aber mir ist dann doch eingefallen, was ich schon wieder mehr gelesen habe in letzter Zeit, weil ich habe auf Netflix diese Doku über den New Yorker angeschaut. Der wird jetzt 100 Jahre alt, also das Magazin. Und dann habe ich mir gedacht, ach, das sollte ich mal öfter lesen, weil eigentlich ist das schon cool, so Longform-Journalism sozusagen. Das mag ich eigentlich, aber mir fehlt immer so die Zeit. Und jetzt habe ich seit ganz kurzem so ein Tablet, wo man dann auch quasi die digitale Version gut lesen kann, besser als auf dem Handy. Und ja, habe ich ab und zu da drin gelesen, aber keinen anderen Roman.
Ah, aber hast du dann das abonniert?
Nee, über die Stadtbibliothek.
Yes, da gibt es auch gute Kurzgeschichten immer,
stimmt,
kann ich sagen.
Ja, aber auch so die Reportagen mag ich sehr gern. Ja, das hat mich auch sehr erinnert, ich habe so, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich mich so voll als eine Person gesehen, die Zeit liest.
Ja.
Oder? Ja. Da dachte ich so, ah, das könnte mein Ding sein. Und dann fand ich eigentlich immer am interessantesten diese relativ langen Reportagen. Und die schafft man dann aber manchmal nicht, weil man halt nicht so eine Routine hat irgendwie als Studierende. Und dann habe ich das immer gedacht, na, dann lese ich irgendwann noch. Und dann kam aber natürlich schon die nächste. Ja. Und dann hatte man so einen voll belastenden so ein Stapel ja, Zeit-Ausgaben, die man alle nicht gelesen hat und die einen eigentlich nur so ein schlechtes Gewissen gemacht haben. Ja, aber dann lass uns doch zur Freude kommen, die wir heute mit unserem heutigen Roman haben werden.
Zumindest im Titel.
Theoretisch. Genau, wir besprechen heute nämlich die Kunst der Freude von Goliarda Sapienza aus Italien.
Sie.
Sie, Fabienne, schaut ein bisschen gespannt.
Das siehst du jetzt besonders
ja,
gut,
genau,
gell?
Und wie immer, genau, gibt es eine kleine Einführung, beziehungsweise heute eine gar nicht so kleine Einführung in die Autorin. Und dann in das Buch und dann schauen wir mal, wie wir das so fanden. Ich musste schmunzeln, weil ich habe doch irgendwie das letzte Mal, glaube ich, bei der letzten Folge gesagt, immer wenn ich die Einführung mache, sind es AutorInnen, wo man nicht viel dazu weiß, wo ich im Prinzip so sage, ja, also sie lebt halt in Berlin und Es ist ihr erster Roman, mehr weiß man nicht.
Und aber wo die Bücher immer super schwer zusammenzufassen sind. Auch also manchmal, AutorInnen ja. nicht, aber Bücher immer super schwer zusammenzufassen.
Stimmt, aber ich bin mir immer so vorgekommen, als hätte ich so schlecht recherchiert, weil du immer so, ja, und sie lebte da und so. Und ich halt so, ja, keine Ahnung, lebt in Berlin, ist 35, mehr weiß ich nicht. Und heute kann ich so richtig, richtig ausholen. Aber ich kann auch gar nicht alles berichten, weil es sehr viel gäbe, theoretisch.
Und weil es viele Movies gibt dazu, wenn man möchte.
Genau. Und genau, Goliarda ist, finde ich, kann man sich auch mal als Babynamen merken, wenn man, wenn man als Einzige in der Klasse sein möchte, finde ich. Nee, also Goliarda Sapienza ist 1924 geboren in Sizilien und wächst da in der Stadt Catania auf, in so einem sehr ja, eher ärmlichen proletarischen Viertel, San Berillo. Und hat eine ganz interessante Geschichte. Ich weiß nicht, ob du da auch schon ein bisschen, Familiengeschichte, ich weiß nicht, ob du da schon eingetaucht bist, aber die Eltern waren auch irgendwie krass drauf, fand ich. Also die Mutter war so super feministisch, war Gewerkschaftsleiterin oder Gewerkschaftlerin und hat zum Beispiel als erste Frau die Turiner Arbeiterkammer geleitet und da auch Aufstände organisiert sozusagen. Also vor allem, dass Frauen gestreikt haben in Munitionsfabriken während des Kriegs und so weiter. Sie hieß Maria Giudice und war später dann auch Mitglied im antifaschistischen Widerstand. Wurde zum Beispiel auch mal, fand ich auch ganz witzig, die Mutter wurde einmal verhaftet, weil sie auf die Straße gegangen ist mit ihrem Regenschirm und die Pferde der Carabinieri geschlagen hat.
Geil.
Also ACAP wurde da groß geschrieben, glaube ich. Der Vater war Jurist und Aktivist, wurde auch Anwalt der Armen genannt, weil er sich eben vor allem für benachteiligte Menschen eingesetzt hat. Und ihre Eltern wollten übrigens auch nicht, dass sie in die Schule geht.
Ach so.
Weil sie Angst hatten, dass sie da zu einer systemtreuen Idiotin gemacht wird. Genial. Also die Eltern waren sehr anarchisch, würde ich mal sagen, unterwegs. Deswegen hat auch ihr Vater gemeinsam mit der kleinen Goliarda die Schuluniform angezündet und gesagt, jetzt ist deine Schulkarriere vorbei.
Nein!
Ja, da gehst du mir nicht mehr hin.
Okay. Aber es ist wirklich so voll, wie so aus so einem Film,
ja,
oder?
Komplett.
Krass. Ja.
Und ihre älteren Brüder haben dann sich ihrer Bildung angenommen, weil die sehr, also um einiges älter waren, zwar noch zum Teil ihre Halbgeschwister und sehr belesen waren. Und die haben dann quasi sie so ein bisschen vor allem marxistisch auch gebildet. Das fand ich auch ganz interessant. Auf Arte gibt es eine Doku über Goliarda Sapienza. Da wurde sie gefragt, ob die Erziehung ihr denn geschadet habe, weil das ja doch sehr ja, außergewöhnlich ist, so die Umstände, in denen sie aufgewachsen ist. Und dann hat sie, sagt sie nur so ganz trocken, naja, also nur so weit, dass ich später dann eine freudsche Psychoanalyse machen musste, aber
so, bin ich nicht die Einzige.
Ja, genau. Was auch vielleicht ganz interessant ist, dass der Vater innerhalb der Familie sich also er war eben nicht der Vater aller ihrer Geschwister, sondern der Stiefvater ihrer älteren Geschwister und sich da auch zum Teil übergriffig verhalten hat. Und das ist wohl auch eine Tatsache, die sie sehr geprägt hat und auch ihre Mutter.
Aber übergriffig, sexuell übergriffig.
Sexuell übergriffig, oh. Genau, den Stiefschwestern gegenüber. Finde ich, das ist ja auch in dem Buch was aufgegriffen wird. Die Brüder waren wohl auch, hatten halt auch einen super großen Einfluss, einerseits in Sachen Bildung, aber auch, weil sie ihr anscheinend schon früh so Boxen und auch physischen Kampf beigebracht haben. Weil sie so meinten, ja, die nächste Revolution kommt bestimmt und dann muss man vorbereitet sein.
Für den Faustkampf, für den Nahkampf.
Was auch interessant war, in dieser Doku sagt Goliarda Sapienza auch, ich bin Atheistin der 5. Generation. Also kommt aus einer sehr unkatholischen Familie, was ja auch für die Zeit und für Sizilien außergewöhnlich ist. Mit 16 Jahren geht sie dann nach Rom an die Schauspielschule, wird aber später auch von den Faschisten verfolgt, auch wie ihre Eltern. Ich glaube, auch wegen dieser Familiengeschichte halt waren die wahrscheinlich auch bekannt und kämpft selber auch zum Teil im Widerstand. Und nach dem Krieg wird sie dann aber Theaterschauspielerin, ist da auch ziemlich gefeiert, also hat auch wirklich Erfolg und ist auch mit verschiedenen bekannten Regisseuren aus Italien, die ich jetzt alle nicht kannte, aber war auf jeden Fall ein Name in dieser Zeit. Genau, und sie ist auch mit einem Regisseur zusammen, Francesco Maselli, und wird einerseits natürlich schauspielerisch gefeiert, aber wird auch so eine intellektuelle Figur eigentlich dieser italienischen Nachkriegsgesellschaft. Irgendwann merkt sie dann aber, Schauspielern is not it, und merkt irgendwie, dass sie schreiben und erzählen möchte. Und das fand ich irgendwie ganz krass, macht das nicht so on the side, sondern ist dann direkt so, okay, das ist jetzt mein Leben, ich mache das full commitment und schreibt wirklich jeden Tag bedingungslos sozusagen, macht nichts anderes mehr. Fängt erst mit Gedichten an in den 50er Jahren und erkrankt dann aber schwer an Depressionen, macht auch eine Psychotherapie und das Schreiben wird auch dadurch dann immer zentraler in ihrem Leben, auch so ein bisschen, glaube ich, als Selbstexploration. Sie trennt sich dann irgendwann von ihrem Partner, diesem Regisseur, und zieht sich dann total zurück aus der Gesellschaft und arbeitet wirklich 9 Jahre lang an diesem Roman, den wir heute besprechen. und macht eigentlich auch wenig anderes, weil sie sich ziemlich isoliert und auch dadurch verarmt, weil sie halt keine andere Einnahmequelle mehr hat. Sie arbeitet zwischen 1967 und 76 an diesem Roman, also braucht 9 Jahre. Und da sie dann kein Geld mehr hat oder einfach verarmt, hat sie aus der Wohnung einer wohlhabenden Freundin Schmuck gestohlen, wurde angezeigt und wurde dann auch verhaftet und war im Frauengefängnis Rebibbia. Genau. Und hat dann auch dort nochmal, also hat auch später nochmal Geschichten über ihre Zeit im Gefängnis geschrieben. Jetzt kommen wir zu diesem großen Roman, den sie neun Jahre lang geschrieben hat. Wie ihr wahrscheinlich im Titel gesehen habt, heißt er Kunst der Freude, auf Italienisch L'arte della gioia. Ins Deutsche wurde er übersetzt von Esther Hansen und Constanze Neumann. Was dann interessant war, nachdem sie den eben 9 Jahre geschrieben hat, sich wirklich komplett auf den Roman fokussiert hat, ist, dass sie keinen Verleger findet. Also niemand in Italien wollte dieses Buch haben. Man weiß nicht genau, was die Gründe waren. Also gesagt wurde, er ist einerseits zu lang mit über 700 Seiten, aber auch zu skandalös, zu experimentell. Gleichzeitig stand in einem Artikel, naja, es war die Zeit von Nabokov, von Lolita und so. Also eigentlich skandalös und experimentell war in auf dem Buchmarkt. Hängt es vielleicht auch damit zusammen, dass es eine Frau ist, weiß man nicht. Auf jeden Fall, niemand wollte das veröffentlichen, zumindest nicht als kompletter Roman. 1994 erst, also das ist ja dann auch schon fast 20 Jahre, nachdem sie ihn fertiggestellt hat, wird der erste Teil veröffentlicht. Aber auch kein, sag ich mal, normalen Verlag, sondern eher so ein alternativer Selbstverlag, Stampa Alternativa. Aber mehr wollen die eben nicht veröffentlichen. Nach ihrem Tod 1996 veröffentlicht ihr Lebensgefährte Angelo Pellegrino, mit dem sie ihn dann auch am Ende zusammen überarbeitet hat, den gesamten Roman L'Arte della Gioia 1998 in diesem römischen Verlag Stampa Alternativa. Es hat allerdings eine super kleine Auflage, ich glaube so um die 1000 Exemplare und kommt auch nicht besonders gut an. Pellegrino, der übrigens auch, glaube ich, immer noch lebt, war aber trotzdem so überzeugt von diesem Roman, dass er gesagt hat, okay, ja, so quasi YOLO, ich schicke das jetzt mal zur Frankfurter Buchmesse. Und dort ist dann eben Waltraud Schwarze, die ist Lektorin gewesen beim Aufbauverlag, auf dieses Buch aufmerksam geworden und ja, fand ihn toll und hat ihn dann auf Deutsch übersetzen lassen und veröffentlicht, erstmal in 2 Teilen, die hießen dann In den Himmel stürzen und Die Signora, allerdings auch erst 2005 und 2006 veröffentlicht. Und Waltraud Schwarze, diese deutsche Lektorin, machte dann auch ihre französischen Verlegerfreundinnen Viviane Amy und Frédéric Martin auf diesen Roman aufmerksam. Die haben ihn dann ins Französische übersetzen lassen und dort ist er richtig eingeschlagen. Also hieß dort auch L'Art de la Joie, kam 2005 raus und wurde eine literarische Sensation in Frankreich und hat, glaube ich, bis heute so 300.000 Exemplare verkauft. Daraufhin wurden dann quasi erst die italienischen Verlage wieder aufmerksam und haben das weiter verfolgt, haben 2008 eine Neuauflage von L'Arte de la Gioia bei Einaudi erscheinen lassen. Und es ist der gleiche Verlag, der ihn 1979 abgelehnt hatte. Ja, genau. Ja, das ist halt irgendwie crazy. Also seit 2005, die international verfügbar, seit 2008 erst in Italien. Und warum ich das heute vorgeschlagen habe, das Buch, ist, dass ich ja jetzt diesen Herbst öfter mal in Italien war und auch immer in die Buchhandlungen gegangen bin und wirklich gesehen habe, dass der überall liegt. Oh. Also ist jetzt auch gerade noch, ja, wird noch gelesen, ist jetzt nicht bei den allerneuesten Sachen dabei, ist klar, aber liegt überall oben auf und steht nicht irgendwo im Regal. Also eine richtige, ja, nicht mal eine Wiederentdeckung, sondern eine Spätentdeckung sozusagen in Italien. Kleiner Fun-Fact noch, wen das nochmal genauer interessiert, auch der Hintergrund, eben es gibt eine Arte-Doku auch auf YouTube verfügbar über den skandalösen Roman Die Kunst der Freude, findet man, glaube ich, wenn man das eingibt. Und es gibt jetzt auch bei Sky eine 6-teilige Miniseries über das Buch, also über Die Kunst der Freude von 2025. Mm. So, kommen wir zum ganz einfach zusammengefassten Plot. Wie gesagt, wir haben 735 Seiten, 4 Teile. Wir kommen jetzt nicht drum rum. Ich erzähle jetzt einfach mal, was da grob was alles passiert. Also, wir haben eine Protagonistin mit dem bescheidenen Namen Modesta. Sie wird übrigens auch im Buch immer wieder verarscht wegen dieses Namens. Also die Leute im Buch sagen auch, was für ein grässlicher Name. Wie kann ein Kind oder eine Frau so heißen? Und sie wird am 1. Januar 1900 geboren, also sie ist sozusagen
ein Kind des Jahrhunderts.
Ein Posterchild, ja. Genau, des 20. Jahrhunderts. Und sie lebt noch zu Beginn des Romans mit ihrer Mutter und ihrer behinderten Schwester, die das Down-Syndrom hat, eigentlich im Elend, in so super verarmten Bedingungen im ländlichen Sizilien. Was einen dann, finde ich, oder eine relativ schnell schockt, dass gleich in den ersten Seiten, wo man auch merkt, sie ist noch super jung, also sie ist ja eigentlich noch fast Kind, oder? Ja, macht sie im Prinzip eine sexuelle Erfahrung mit einem älteren Jungen aus der Stadt, in den sie auch ziemlich verliebt ist. Und dann nur wenige Seiten später wird sie belästigt und vergewaltigt von einem Mann, der in dem Buch behauptet, ihr leiblicher Vater zu sein. Sie weiß es aber nicht so genau, oder ich glaube, man weiß es einfach nicht. Und dann kurz darauf bricht ein Feuer aus, an dem Modesta, glaube ich, wie ich das verstanden habe, auch schuld ist oder was auch Absicht war. Und es sterben bei diesem Feuer ihre Mutter und ihre Schwester. Das heißt, sie hat keine Familie und wird dann in ein Kloster geschickt, wo sie zur Novizin ausgebildet werden soll. Und dort geht es dann auch direkt shocking weiter, weil ich muss sagen, ich habe das nicht so ganz kapiert. Also ich habe nicht ganz kapiert, was Modesta, was sie dazu beiträgt, aber die Oberin, Schwester Leonora, ist in sie verliebt, würde ich sagen. Also sie nähern sich wieder sexuell an. Daraufhin bricht aber ein Streit aus. Und dann droht, glaube ich, die Schwester, sie ins Waisenhaus zu schicken. Und damit das nicht passiert, simuliert Modesta einen Selbstmordversuch, um das eben zu vermeiden. Und dann stirbt praktischerweise kurz darauf die Leonora, diese Mutteroberin, und hat die junge Modesta, die da wahrscheinlich, wie alt wird die da gewesen sein, 13 ja, oder so, 14, praktischerweise in ihrem Testament erwähnt hatte. Und dadurch, durch die Wünsche dieser Leonora, kann Modesta bei Leonoras edler und wohlhabender Familie unterkommen, den Brandiforti, die in einem ja, Schloss oder Anwesen leben.
A Mansion.
Ja, also eigentlich schon so ein richtiges Anwesen mit Bediensteten, mit Land und allem. Also Fürstin sozusagen ist die
Großmutter.
Mhm. Genau, also sie wird dann dorthin geschickt. Und dort ist es dann aber so, dass sie sich verliebt in die Tochter. Ist die Tochter?
Nee, es ist die Enkelin.
Die Enkelin der Fürstin, aber die Tochter von Leonora. Ja. Also von der Nonne, die verstorben ist, der Mutteroberin. Und die haben dann eine Liebesbeziehung, die auch viele Jahre hält. Also es ist nicht nur so eine Affäre, sondern die sind eigentlich fast den ganzen ersten Teil zusammen. Also Modesta beginnt dann auch der Großmutter, die heißt Gaia. Das ist so seine strenge Fürstin, die sozusagen mit strenger Hand dieses Anwesen führt. Sie beginnt ihr zu helfen bei der Verwaltung der Angelegenheiten der Familie und dieses Anwesens und gewinnt dort dadurch irgendwie das Vertrauen von Gaia, dieser Großmutter und Fürstin. Aus diesem Grund möchte Gaia, die Großmutter, nicht, dass Modesta irgendwie wieder zurück ins Kloster geht, sondern sagt dann, hey, du könntest ja auch eine von uns werden, du könntest sozusagen wirklich in unsere Familie kommen, du könntest ja meinen Sohn heiraten, Ippolito. Also um Modesta sozusagen in diese Fürstenfamilie aufzunehmen, soll sie den Sohn der Fürstin heiraten, der Down-Syndrom hat, um damit sozusagen wirklich hier die Nachfolgerin und wirklich Teil der Familie zu werden. Und praktischerweise ist dann eh so, dass Modesta sich mit dem Ippolito, dem behinderten Sohn, ziemlich gut versteht, der sie auch gerne mag, was halt daran liegt, dass ihre eigene Schwester auch das Down-Syndrom hatte und sie einfach einen Zugang zu ihm findet. Er wird nämlich von dem Rest der Familie im Prinzip gefangen gehalten in so einem Turmzimmer, hat da ein, zwei Betreuer und wird immer nur das Ding genannt, also richtig schrecklich. Und sie findet eben Zugang zu ihm und findet es dann erstmal eine gute Lösung, dass sie eben dann auf diesem Anwesen bleiben kann und Teil der Familie wird. Was in der Zeit auch noch passiert, ist, dass Modesta so ein bisschen Zugang findet zu Philosophie und Kultur, weil sie eben die Bücher findet in diesem Schloss, die vor allem der verstorbene Onkel Jacopo gelesen hatte. Und da fängt so ein bisschen ihr, sag ich mal, intellektuelles Awakening auch an. Und ja, sie freundet sich auch immer mehr mit der strengen, bösen Großmutter Gaia an und lernt von der auch so ein bisschen, wie man Leute manipuliert, wie man Befehle gibt und wie man sich als Frau halt auch gegen Männer durchsetzt. Ein anderer wichtiger Strang in dieser Zeit, das ist jetzt der letzte Satz, den ich noch zum Teil 1 sage und danach mache ich ein bisschen schneller, aber ich finde, der Teil 1 ist schon so ein bisschen der ausgefeilteste auch, was die Handlung angeht, ist, dass Modesta erst später erfährt, dass Beatrice, also mit der sie eine Beziehung führt, die Enkelin des Hauses eigentlich die Tochter von Leonora ist. Und sie erfährt dann auch, also von Leonora der Nonne, und sie erfährt dann auch, dass der Vater von Beatrice Carmine ist. Das ist ein Mann aus dem Dorf, der eigentlich eher so ein bisschen, ja, auch bei der Verwaltung des Anwesens hilft, der eher so ein, sag ich mal, ungestümerer, härterer Mann ist. Das findet sie irgendwann raus. Und obwohl sie mal am Anfang, glaube ich, so ein bisschen unsympathisch findet, beginnen die beiden dann eine Affäre. Und nicht nur Affäre, sondern eine ziemlich, sag ich mal, steamy Liebesgeschichte. Und Modesta wird dann schwanger von Carmine und gebiert den Eri Prando, der dann quasi, pass auf, eigentlich der Halbbruder ist von ihrer lesbischen Geliebten. Ja. Und wird aber ausgegeben dadurch, dass Modesta ja in dieser Scheinehe mit dem behinderten Ippolito ist, wird er natürlich als Ehrensohn, also als Nachfolger auch in diesem dieses Fürstengeschlechts ausgegeben und ist dann dort sozusagen verheiratete Fürstin in spe. Das war Teil 1. So, jetzt mache ich ein bisschen schneller. Also, Teil 2, Gaia, die Großmutter stirbt und Modesta wird die Fürstin und dieses Anwesens. Eigentlich ziemlich krass, wenn man überlegt, dass sie halt so ein armes Kind aus so einer schlammigen Hütte war, ist jetzt Fürstin in Catania mit vielen Angestellten und mit Macht. Also im Prinzip handelt es dann davon, wie sie halt dieses Anwesen führt, was es da für Probleme gibt, auch mit dem Personal und so weiter. Und irgendwann gibt es eine neue Figur, der Arzt Carlo, der aus Mailand ist und starke Bezüge zur kommunistischen Bewegung der Zeit hat, wodurch dann eben auch Modesta sich mit Kommunismus oder mit den Ideen halt sehr auseinandersetzt. Parallel geht die Liebesgeschichte mit diesem Carmine weiter, der sie immer wieder besucht, obwohl sie eigentlich umgezogen sind in eine Villa ans Meer. Aber auch der Arzt Carlo verliebt sich dann in Modesta. Und sie haben dann auch eine ganz kurze Affäre, aber dann merkt er irgendwie, die ist mir eine Nummer zu groß irgendwie. Dadurch nimmt er sich dann Beatrice an, die sich auch in ihn verliebt, und die beiden kommen dann zusammen und haben ein Kind. Die heißt Bambolina, fand ich auch irgendwie lustig, und auch Bambu genannt. Genau, und Carlo bleibt aber sozusagen immer wieder, also es bleibt Teil der Familie, er fährt immer wieder nach Norditalien und kehrt mit neuen kommunistischen Ideen und Geschichten zurück. Irgendwann stirbt dann Carmine und Modesta beginnt dann irgendwie so als Ersatz eine Affäre oder Beziehung mit dessen Sohn Mattia. Und in der Zeit verliebt sich der Ippolito, der ja eigentlich ihr Mann ist, in seine Betreuerin, und dann kriegt er mit deren Kind. Also es wird dann sehr verwirrend. Auf jeden Fall, es gibt immer mehr Kinder und alle leben irgendwie da zusammen. Und irgendwie ist auch nie jemanden böse. Also was kein Ding ist, ist irgendwie so Eifersucht so richtig, oder?
Außer vielleicht bei Joe oder Joyce, die ist ja schon so ein
am
bisschen.
Ende. Ja, ja, stimmt, da wird es dann. Und am Ende auf jeden Fall dieses Teils wird Carlo, dieser Mailänder Arzt und Kommunist, von einer Gruppe von Faschisten schwer verletzt und stirbt. Also wir sind jetzt auch in dieser Zeit, wo eben das Mussolini-Regime und der Faschismus in Italien Einzug halten. Und die kommunistischen Freunde um Modesta rächen dann Carlos Tod und ja, ermorden sozusagen, ich glaube, 2 von den 3, die ihn ermordet haben. So, jetzt kommen wir zu Teil 3. In Teil 3 und 4 passiert eigentlich nicht mehr so viel. Also die Figuren werden dann sehr viele, weil auch alle diese Kinder, die jetzt eben alle irgendwie noch bei Modesta wohnen, kommt dann noch eine Helferin oder eine Angestellte von ihr dazu, Stella mit ihrem Sohn Toni. Und dann gibt es noch Mella, ein Mädchen, die dann sehr musikalisch ist. Die wird irgendwie auch noch aufgenommen. Also im Prinzip nimmt Modesta an ihrem Hof oder in ihrer Villa sehr viele Kinder auf, und die leben alle so als so eine Patchwork-Familie da zusammen, ohne Mann. Was, glaube ich, auch so ein bisschen dann das Interessante an diesen Teilen ist. Und irgendwann kommt dann noch eine wohlhabende türkische Psychologin dazu namens Joyce, wie man so heißt, die auch vor dem Faschismus flüchtet, und dann beginnt Modesta mit Joyce eine Beziehung. Joyce ist aber schwer depressiv und macht auch immer wieder Selbstmordversuche. Und irgendwann kommt dann Joyces Bruder Timur, der ein Faschist ist, auch vorbei. Und kurz darauf, das ist dann schon der Teil 4, wird Modesta verhaftet, und man glaubt so ein bisschen, dass es wahrscheinlich wegen diesem Timur ist, dass der sie verraten hat. Ja, in Teil 4 passiert auch nochmal sehr viel bei den Kindern, wo ich jetzt nicht drauf eingehen würde. Was dabei interessant ist, Modesta wird verhaftet von den Faschisten, kommt ins Gefängnis für, man weiß
schon
nicht genau, schon ein paar Jahre.
Ja, aber, ja.
Und hat dann da, wie es natürlich sein muss, in der Gefängniszelle, wohnt sie gemeinsam mit Nina, die eine Anarchistin, sehr wilde Frau, so aus der Unterschicht ist im Prinzip, die ja am Anfang sehr böse auch zu ihr ist, aber sie kommen dann irgendwie doch miteinander gut klar und werden dann auch ein Paar und sind dann einfach zusammen von der Zelle an bis dann noch danach, bis sie wieder aus dem Gefängnis entlassen wird. Dann kommen sie wieder raus, leben dann weiter an der Küste von Campania, Modesta bekommt Typhus, und dann gibt es einfach ganz viele Geschichten von den Kindern, was die alle gemacht haben, die alle nicht interessant sind. Ja, am Ende wird Modesta dann noch kurz Journalistin, wird dann aber zensiert. Ganz am Ende macht sie eine kleine lokale Buchhandlung auf und lernt dann auch nochmal den Marco kennen, mit dem sie zusammen ist, und ja, dann ist sie in love mit ihrem Marco, und der ermutigt sie, ihre Geschichte zu erzählen. Punkt. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Ja.
Ja.
Also ich glaube, man sieht, es ist viel los.
Ja.
Ich habe den Anfang ein bisschen länger erzählt, weil ich den Anfang sehr stark fand und da plotmäßig auch sehr spannend. Und dann am Ende franzt es so ein bisschen aus, genauso wie meine Zusammenfassung. Aber am Anfang fand ich, war das schon ganz interessant, wie Modesta sozusagen diesen sozialen Aufstieg, der aber nicht irgendwie durch Arbeit oder Ehrlichkeit, sondern durch Zufälle und durch Intrigen eigentlich so ein bisschen zustande kommt, vollbringt. Ich sag noch ganz kurz was zur Form, so dass wir es gesagt haben. Also ich habe jetzt ja schon so aufgezählt, wir haben diese 4 Teile, die jeweils ungefähr 200, 300 Seiten haben. Was auch ganz interessant ist, wir haben so ein bisschen altmodisch eigentlich eine direkte LeserInnenansprache ab und zu mal. Und was eigentlich, finde ich, das Außergewöhnlichste war, dass wir einen Wechsel zwischen erster und dritter Person haben. Also es ist eigentlich eine Erzählung, größtenteils würde ich sagen in der ersten Person, also eine Ich-Erzählung. Und manchmal spricht sie aber über sich selbst in der dritten Person und sagt, beschreibt sozusagen, was sie macht. Und dann vor allem am Ende, das habe ich jetzt eben auch gerade gesagt, und das war für mich auch der Grund, warum es mich, glaube ich, hinten raus ein bisschen verloren hat, wird es sehr dialoglastig, fast schon wie so ein Drama-Text. Einfach wirklich immer nur Name, Doppelpunkt, sagt das und so. Und entsprechend haben wir dann auch nicht mehr so viel Character Development und auch nicht mehr so viel inneres Erleben der Protagonistin. Und dann franzt das so ein bisschen aus. Oder man verliert so ein bisschen den Bezug zu Modesta. Ja, Fabi. Ja. Ich hoffe, du hattest eine schöne Stunde, während ich es herunter.
Also ich möchte jetzt gerne etwas zuerst sagen, bevor wir anfangen. Ich habe es nicht fertig gelesen. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe es so beiseite, also ich habe wirklich lang durchgehalten, aber ich habe es so ungefähr bei Seite 600 irgendwas, 680 oder so, habe ich aufgegeben, weil ich auch so das Gefühl hatte. Also ich glaube, können wir vielleicht gleich, wenn wir damit einsteigen wollen, wie du sagst, es fängt ja sehr, dieser erste Teil ist wirklich eigentlich wie so ein klassischer Roman. Du hast auch viel einfach so Beschreibung, du hast eine Szenerie, du hast diese anderen Figuren, du hast Szenen und es wird eigentlich immer mehr, also diese, was du gesagt hast, da diese Dialogpassagen, also mich hat das auch so ein bisschen an den Zauberberg erinnert oder zumindest das, was ich vom Zauberberg erinnere. Mhm. Ich habe den schon ganz lange nicht mehr gelesen, aber da gibt es auch so in der Mitte so ewig lange Passagen.
Apropos ein anderes schlechtes Buch.
Ja, schlechtes und langes Buch. So. Wo dann halt, weißt du, diese Dialoge oder diese Unterhaltungen eigentlich nur so ein Gimmick sind, um halt irgendwelche vermeintlich philosophischen Ideen da so durchzudeklinieren. Und hier ist es zum Teil auch so und zum Teil wird dann halt einfach nur mehr Handlung in so Dialogen erzählt. Ja. Also es hört dann wirklich eigentlich für mich auf, ein Roman zu sein. Ich weiß nicht, ob das war, was gemeint ist mit experimentell, aber es ist dann wirklich so, du hast dann seitenweise nur mehr diese Dialoge und dann, oder so, als sie da aus dem Gefängnis kommt, ist es so, ja, und dann kommt sie aus dem, oder hat eben Typhus, man weiß überhaupt nicht, wie sie dann da wieder aus dem Gefängnis rauskommt oder so, aber dann ist sie dann da halt wieder und dann geht's auch gleich wieder so los, sie liegt im Bett, wacht auf und dann kommt jemand rein und dann wird sozusagen in dem Gespräch alles nacherzählt, sodass ich auch interessanterweise, was du gesagt hast, mit dieser quasi Erzählperspektive, also am Ende, finde ich, weiß man gar nicht mehr so richtig, was jetzt die Erzählperspektive oder auch die Erzählzeit ist. Ist es jetzt Präsens? Also, weil es fängt ja, glaube ich, schon mit Präsens an, wechselt dann aber auch immer wieder ins Präteritum. Und es ist wirklich so, finde ich, dass sich die Form selbst des Romans auflöst. Und ich bin mir aber nicht so hundertprozentig sicher, ob das gewollt ist oder ob es einfach so, man sich so denkt, ja, wäre vielleicht gut gewesen, noch mal ein bisschen zu überarbeiten. Genau so. Und du hast halt eben auch, wie du gesagt hast, ich glaube, dieses, warum man dann gar nicht mehr auch an diesen Geschichten dieser Kinder so dran ist, weil ich erlebe die nicht. Nee. Ich kriege die nur erzählt und nacherzählt im Grunde in diesen Dialogen. Und was du da halt auch immer nicht hast, ist dieses Character Development. Ja, du hörst dann immer nur, was Person X gemacht hat oder wo die jetzt ist. Und es wird dann halt so behauptet, ja, die hat jetzt das oder das gemacht, aber
pff. Nee, ich sehe es genauso. Aber ich glaube, da müssen wir ja dann auch jetzt nicht so. Weil ich glaube, dass auch so bekannt ist, dass es hinten raus abnimmt. Ich meine, es gibt ja auch einen Grund, warum die Verlage am Anfang nur den ersten Teil veröffentlichen wollten, weil der halt schon stark ist. Ich finde, da sollten wir vielleicht dann auch mehr drüber reden.
Ja, voll.
Und hinten raus, genau. Und gleichzeitig muss man halt auch zu vielleicht der Verteidigung von Sapienza sagen, dass sie halt auch nicht mehr gelebt hat, um mit einem Lektor daran zu arbeiten. Ja, genau. Also, ich habe mich auch gefragt, ob so ein bisschen die Geschichte oder die Entwicklung von Modesta ist dann irgendwie auch vorbei. Und es geht dann eher um dieses politische Geschehen und den aufkommenden Faschismus und so.
Ja.
Was aber natürlich ganz was anderes ist, als am Anfang diese Geschichte des Kampfs nach Freiheit einer Frau zu erzählen. Und dann wechselt damit sozusagen auch die Art des Erzählens. Aber ob das jetzt erfolgreich ist oder dann Spaß macht zu lesen, ist eine andere Frage. Also am Ende passiert ja irgendwie auch dann nicht mehr so viel in Modestas Leben wie am Anfang, dass man eben auch nicht mehr so viel dann in ihre Gedankenwelt und so und ihr Leben eintauchen will. Vielleicht nochmal zum Anfang, weil ich habe ja schon gesagt, dass man mit so Schockern einsteigt. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich da eine Frage habe oder ob ich einfach nur wissen wollte, wie es dir damit ging am Anfang oder wie du das fandest.
Also ich habe mir auch die Frage gestellt, also gut, diese Art Inzest oder Vergewaltigung, weil es ist auch wirklich, also es ist eine Vergewaltigung, weil diese erste quasi, dieser erste sexuelle Encounter, der ist, das ist jetzt natürlich so sehr slippery slope, aber da will ja Modesta irgendwie diesen älteren Jungen, der jetzt, ich glaube, so 15 ist, also der jetzt schon so sehr viel älter ist als sie, aber will den so quasi verführen und er hält sich ja sozusagen noch so ein bisschen zurück und, glaube ich, macht halt nur so, befriedigt sie halt oral, so, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann aber eben dieses zweite Szene mit diesem Vater, also ich habe den schon sehr als ihren Vater gelesen, der halt so ganz lange weg war und eigentlich so ein Hallo-Dreh ist und dann kommt er halt wieder zurück und sagt so, ach, meine liebe Tochter.
Du bist aber hübsch geworden.
Ja, genau. Ja, und schön. Dann so, ja. Also ich finde es interessant, weil es irgendwie der Roman ja das selber gar nicht zum Thema macht auf eine Art. Es ist ja eigentlich so ein Motor irgendwie, um damit eigentlich Modesta aus diesem Umfeld rauskommt. Also das ist sozusagen der Auslöser dafür, dass sie dann diese Hütte niederbrennt und dann in das Ding kommt. Aber es ist ja jetzt nicht so, das spielt ja dann später auch überhaupt keine Rolle mehr. Also in dem ist es ja auch ganz anders als wie das heute. Man würde ja auch nicht sagen, das ist so ein Buch, wo es jetzt direkt um so
Trauma, sexuelles
Trauma oder, so, oder auch so patriarchale Gewalt oder sowas geht, überhaupt nicht. Also es ist natürlich, glaube ich, schon so über sie als Frauenfiguren, auch wie das so vermarktet wird. Also hinten ist so ein Blurb von Chris Krause. Goliada Sapiens, das Waisenkind Modesta, ist die ultimative Heldin des 20. Jahrhunderts. Also so ein bisschen so wird sie ja schon als Frauenfigur sozusagen, die so befreit ist oder so ein bisschen auch so feministisch gelesen. Aber sozusagen an sich wird sowas ja gar nicht thematisiert. Das Einzige, wo so auch so das Patriarchat vielleicht eine Rolle spielt, ist, dass sie ja sich in diesen kommunistischen Sachen auch immer wieder dran stößt, so dieses, wie geht ihr eigentlich ihr tollen Marxisten mit Frauen um und es dann auch immer wieder so eingeflochten wird, ja, so ein Buch auch von Bebel oder so, das ist so die Frauenfrage oder die Frau der Zukunft oder so irgendwie. Aber jetzt hole ich sehr aus. Also ich bin so ein bisschen, I was a bit at a loss. Also es ist halt so ganz anders, glaube ich, behandelt, als wir das jetzt vielleicht heutzutage gewohnt sind. Also eben null Trauma-Plot oder gar nicht, so gar nicht.
Ich habe mich halt so ein bisschen gefragt, was ist Modesta eigentlich für eine Heldin?
Ja.
Also wofür steht die?
Absolut,
weil sie wird ja sehr gehandelt, wie du jetzt auch gesagt hast, so auf der Buchrückseite und so. Und auch wenn man darüber was liest, ja, die Heldin, ne? Und die Frau und so. Und dachte mir, okay, so eine Heldin steht ja für was. Und wofür steht sie denn? Und da habe ich mir gedacht, vielleicht ist der Punkt so ein bisschen, dass sie sich halt krass werten, Opfer zu sein. Also weil du könntest ja sozusagen aus diesem, oh, ich bin ganz arm, ja, mein eigener Vater hat mich vergewaltigt und dann diese Nonne hat sich mir aufgedrängt und ich wurde dann dahin geschickt und das sind ja alles Gründe, wo man sagen könnte, ich habe schlimme Erfahrungen gemacht, ich bin Opfer auf eine Art von ja, der Willkür von anderen Menschen geworden. Und das macht sie halt gar nicht. Und sie dreht es halt um, indem sie halt ja zum Teil grausam ist, krasse Sachen macht, Mord. Also ja, das mit dem Feuer, ich finde, es kommt nicht ganz raus, wie gewollt das ist oder ob das so wütend und dann versehen, also so genau, ob es Mord oder Totschlag ist sozusagen. Aber dass sie halt dafür steht oder sich dagegen wehrt, jemals Opfer zu sein, sondern alles immer in Agency sozusagen umdreht. Ja, immer agiert und nie was mit sich geschehen lässt. Auch wenn das eigentlich manchmal dann schon so total, dass sie dann sich dadurch manchmal gar nicht erlaubt, irgendwie verletzt zu sein oder irgendwie, sondern halt immer so wie so das letzte Wort haben, nur mit Taten. Weißt du, wie ich meine?
Ja. Also. Ich fand nämlich auch, als du die Zusammenfassung vom ersten Teil gemacht, habe ich so ein bisschen, oder hätte man vielleicht so den Eindruck gewinnen können, wenn man dir zuhört, dass ihr das alles so geschieht, aber eben, also gerade auch diese Story mit dem Ippolito, das ist schon von ihr sehr berechnet. Also sie nähert sich ihm an, wissend, dass das ihr Eintritt ist, vielleicht in diese Familie, oder als sie eben so checkt, hey, sie hat über den irgendwie so eine Macht oder hat einen guten Einfluss auf die und das finden die alle toll. Also sie ist auf eine Art berechnender, also sie ist schon sehr berechnend und also das, ich glaube, sie ist die Heldin des 20. Jahrhunderts, also was du ja auch gesagt hast, ne, also sie ist eine soziale Aufsteigerin und nun haben wir natürlich im 19. Jahrhundert in der Literatur vor allen Dingen die männlichen sozialen Aufsteiger, also in den realistischen Romanen, so jemand wie Julien Sorel in Rot und Schwarz von Stendhal und so weiter, und das Außergewöhnliche ist ja bei ihr, dass sie quasi eine Frau ist und das irgendwie schafft, Kraft, wie du auch sagst, dass diese Fürstin zu sein, die da über alles Mögliche herrscht und sich da auch so ein bisschen, also ich kann mir auch vorstellen, was du auch bei der Präsentation von ihrem Leben oder über ihr Leben gesagt hast, natürlich das Skandalöse an diesem Buch ist, dass es eine Frau ist, die halt null, könnte man sagen, Skrupel hat, zu machen, was sie will und eben auch mit so Intrigen oder Dings an ihr Recht zu kommen und die dann auch dafür nicht bestraft wird. Also wenn man jetzt zum Beispiel so denkt an Gefährliche Liebschaften, die Marquise de Merteuil, die ja auch so diese Intrigantin ist und dieser Machtmensch und die aber dann am Ende ganz schlimm bestraft wird, weil sie diese Windpocken hat und dann total entstellt wird. Also die ja dann so voll geächtet wird. Und das passiert ihr ja nicht. Vielleicht können wir auch über dieses Thema sprechen, so dass hier auch einfach so im Grunde sie Polyamor und auch, weißt du, so auf eine Art Liebesgeschichten mit Männern und Frauen hat und dass das ja auch von ihr aus zumindest null problematisiert wird und man auch nicht so das Gefühl hat, dass das jetzt von dem Umfeld, also gut, interessanterweise Joyce ist da, glaube ich, so die zentrale Gegenspielerin, was das betrifft, wo auch nochmal, glaube ich, klar wird, dass das eigentlich nicht selbstverständlich ist, dass man das ohne Probleme lebt und halt einfach da eine Frau liebt und dann wieder einen Mann und I don't care so ungefähr, ja.
Was ich vielleicht noch als These aufstellen möchte, weil ich habe ja vorher gesagt, dass Goliada Sapienza von ihren älteren Brüdern den Kampf sozusagen und Boxen beigebracht bekommen hat, halt auch so die physische Auseinandersetzung und meine zu wissen, ich habe sehr beschränkte Kenntnisse von Kampfsportarten, aber es ist bei sowas wie Judo oder so oder halt so, weißt du, Kämpfe ohne Waffen, ist ja schon auch oft der Witz, dass man sozusagen die Kraft, die dir von dem Gegner entgegengebracht wird, nicht so abblockst, sondern dass du die Kraft aufnimmst und damit arbeitest und damit machst du ja irgendwie so die Würfe. Und ich finde, so operiert Modesta. Also ihr passiert immer was und anstatt dann das abzuwehren, also Beispiel jetzt, als sie den Carmine, diesen älteren Mann, in den sie sich dann verliebt am Anfang, also als erstes trifft, ist der ja eigentlich sexuell übergriffig ihr gegenüber. Also er kommt auf dem Pferd daher und sie ist irgendwie gerade zu Fuß unterwegs und dann möchte er irgendwie, dass sie bei ihm mitreitet und sie möchte eigentlich überhaupt nicht aufsteigen und dann macht sie es aber irgendwie und dann lehnt er sich so unangenehm nah an sie dran und so und das ist ja eigentlich übergriffig, ne? Und sie verwandelt das dann aber sozusagen, diesen Impuls von ihm, nicht indem sie den so abschmettert, sondern den aufnimmt und dann einfach mitmacht und mitgeht und das dann umdreht in, ja, ich will es auch und dann mit ihm halt diese Affäre anfängt. Weißt du, wie ich meine? Und das, finde ich, macht sie öfter. Das Gleiche auch in dieser Situation, wo sie dann eben diesen Ippolito heiraten soll. Es ist ja erst dann so, ja, also eigentlich ist sie ja mit Beatrice zusammen, der Tochter. Das funktioniert natürlich nicht, dass die heiraten und dass sie so in die Familie kommt. Das wäre ja eigentlich wieder eine Wand, gegen die sie läuft. Aber sie geht dann halt immer mit diesem System mit oder mit der Richtung, die anderen vorgeht und dreht es um in ihre Agency oder in ihr Handeln. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ob das so das Prinzip ist, dass halt der Kampf besser für dich ausgeht, wenn du nicht widerspenstig bist, sondern wenn du die Kraft, die sich gegen dich richtet, nimmst und damit weiter kämpfst. Ja. Weil ich habe auch irgendwie gelesen in so ein paar Rezensionen, dass eigentlich das Buch heißt ja die Kunst der Freude, dass das eigentlich der Kampf ist, also die Freude am Kampf. Mm. Also jetzt nicht unbedingt den physischen, aber so im Kampf um Freiheit und gegen den Faschismus und so weiter. Mm. Ist jetzt so ein bisschen out there, aber ich fand, so daran hat mich das erinnert von der Art, wie sie sich durchsetzt.
Ja.
Sie setzt sich nicht durch, indem sie gegen irgendwas krass sich auflehnt oder
sie
so.
Sie geht ins System rein und versucht dann, oder wenn, dann macht sie dann maximal wenn sie dann drinnen ist, halt was anderes.
Dann
zum Beispiel.
Lenkt sie's. Ja, genau.
Ja, genau. Also zum Beispiel, als sie dann diese Fürstin ist und im Grunde alles erbt und da so nominell halt in charge ist, entscheidet sie sich ja dafür, alles zu verkaufen, weil sie dann auch so sagt, boah, das ist so viel Arbeit, die ganze Zeit diesen Scheiß zu verwalten und sich Gedanken zu machen, wie kommen wir jetzt, also weißt du, wie können wir unser Geld noch mehr vermehren, wie sorgen wir am besten für unsere Ländereien? Und sie verkauft ja dann alles, bis auf eben diese Villa und zieht sich da zurück und macht da so im Grunde so eine Art, was weiß ich, Kommune, politischer oder weißt du, so ein, da kommen ja dann eben auch immer wieder so alle möglichen Leute dahin. Und sie hat dann aber trotzdem immer noch dieses Ansehen und diesen Ruf als Fürstin und hat aber eigentlich nominell auf all das verzichtet, was das, also ich sag mal vom Finanziellen her, ich meine, dann, die ist trotzdem nicht arm und als sie dann auch während der Zeit des Faschismus in Geldprobleme geraten, dann verkaufen sie halt irgendwelche Picassos, die sie dann halt Blätter an den Wänden haben. Also, aber ich finde schon interessant, dann hat sie das sozusagen erreicht, im Grunde auch in diesem sozialen Aufstieg. Und anstatt dann halt zu versuchen, das noch wahnsinnig zu vermehren, verändert sie dann da halt das dann so ein bisschen oder lebt dann halt so diese Bohemien-Existenz, könnte man sagen, oder auch so diese kommunistisches Ding. Ich glaube, Nina, genau, ganz am Schluss ist dann doch auch so, ja, das ist eigentlich so krass, weil eigentlich ist das hier alles, was ich hasse, also eben so dieses super Feudale und so, aber du hast halt das irgendwie geschafft, dass die Leute hier, also ich glaube, es geht so darum, nicht so zu tun, als hätte man kein Geld oder keine Privilegien, sondern halt zu sagen, nee, klar, und wir versuchen aber allen das zu ermöglichen und es soll für alle sein. Die macht dann auch irgendwelche Feste und Theateraufführungen und sind aber da ganz offen, also so dieses Kommunenhafte, dass das dann eben sehr geöffnet wird, ja, oder eben auch so das, wie sie zusammenleben, dass es ja im Grunde da auch als, sage ich mal, Familienverband ja völlig durcheinander geht und da aber auch wenig eigentlich Hierarchien gemacht werden zwischen, wer ist jetzt hier wirklich, sage ich mal, fürstlichen Geblüts oder wer nicht und so weiter, ja, also sie verändert es dann so, es wuchert sich dann so aus sozusagen, ja.
Genau, das mit der Wahlfamilie, da habe ich mir auch gedacht, sie baut da ja eigentlich so queere Familienstrukturen auf. Also einerseits, indem sie auch Frauen liebt, aber auch so diese, ja, dieses Patchwork-System und
und auch so, wer jetzt Mutter ist, wer, von wem, ja.
Genau, also es ist irgendwie auch immer Mutter der oder die, die gerade Kapazität hat, diese Mutterliebe zu geben und nicht, wer irgendwie biologisch die Mutter ist und so weiter. Und das ist eigentlich halt so ein sehr queeres Gebilde, diese Familienstruktur. Und ich habe aber ganz oft gelesen, zum Beispiel Frédéric Martin, das war der französische Lektor, zeichnet den Roman als anarchistischen Roman. Also Anarchie wird ganz oft genannt, finde ich generell im Zusammenhang mit Sapienza, aber auch mit dem Roman. Und weil er sich auflehne gegen jede moralische Autorität, gegen jeden Versuch, eine Lektion zu erteilen, eine Richtlinie vorzugeben. Also so dieses Gegen- und Aufbrechen. Und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen queer und anarchisch? Hm. Also weil ich würde genau das Gleiche, wenn ich das sagen wollen würde, würde ich sagen, das ist queer im Sinne von bricht Normen auf, geht gegen die etablierten Strukturen. Das finde ich interessant, dass so dieses Ich einfach diesen Begriff anarchisch zum Beispiel gar nicht oft gebrauche, um Sachen zu beschreiben, die sich gegen Regeln wenden.
Lustigerweise haben wir im Glitch zum Buch, das heißt Anarchismus queeren. Also irgendwas dran sein, aber weil ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, dass, also natürlich bricht queer Normen auf, aber es hat ja dann schon auch innerhalb dessen ja Werte. Mhm. Also weißt du, so zum Beispiel eben gegen eine Vorstellung einer Binarität, einer stabilen Geschlechtsidentität. Und ich glaube, Anarchismus würde halt nicht mal das, also es würde dann auch wieder aufbrechen, dass es ein Aufbrechen von Binarität geben muss. Weißt du, wie ich meine?
Maybe. Ich fand es nur interessant. Ich glaube, ich kann es auch nicht beantworten. Dafür habe ich mich nicht genug damit auseinandergesetzt, vor allem nicht mit Anarchismus. Aber ich dachte mir nur so, ach ja, ich würde es auch so beschreiben. Aber dann würde ich nicht deswegen sagen, dass es anarchisch ist, sondern dass es ja irgendwie schon eine queere Figur ist und auch ein queerer Roman auf eine Art.
Aber was ich mich da gefragt habe, und ich habe mich gefragt, wie es dir dabei ging, es kommt auch so ein bisschen angedeutet vor in dem Vorwort von Antonia Baum. Und zwar, du hast ja auch gesagt, Modesta ist so eine ambivalente Figur, finde ich durchaus. Oder man fragt sich, ist sie eine Heldin oder eine Anti-Heldin? Wo ich das vielleicht eher als Anarchismus lesen würde und nicht so sehr als queer. Weil es ist ja schon, also sie ist jetzt nicht völlig unsolidarisch oder was auch immer, aber sie macht ja erstmal so ein bisschen so ihr Ding. Immer und es geht schon auch immer so ein bisschen um ihren Vorteil und ich finde, es gibt ja schon auch oft so dieses, also ich sag's mal so, also ich finde, man könnte das ja schon auch wieder sehr stark lesen als so ein Aneignen einer sehr stark männlichen Position von einer weiblichen Figur. Ja. Auf eine Art, es ist jetzt gar nicht so, dass sie immer so keinen Bock hat, so in Beziehungen zu sein oder so, aber sie ist schon immer, glaube ich, so ein bisschen diejenige, die jetzt nicht in der Abhängigkeit ist oder die auch, glaube ich, eher immer so genau die Aktive ist, die aus Sachen rausgeht. Also man hat ja auch nie das Gefühl, also gut, das Einzige, wo sie, glaube ich, so ein bisschen verletzt ist, aber das erfährt man dann auch erst im Nachhinein, ist, als der Kamine sich quasi von ihr trennt und da hat sie dann anscheinend so Liebeskummer, aber ansonsten ist sie ja schon so sehr in diesem Unabhängigkeitsmodus, und bloß nicht von irgendwem abhängig sein, bloß nicht irgendwen brauchen, so, und ich finde, das ist schon so ein aneignen zu einer eher männlich autonomiebesetzten Position. Ne? Und da frage ich mich halt, und das wäre, also weißt du, ich finde das für mich gefühlt passt es so zu Anarchismus, aber wie gesagt, ich weiß es nicht so sehr. Ich glaube, Anarchismus ist jetzt auch nicht so, jeder macht einfach das, worauf er oder sie Bock hat. Aber in dem, dass sie dann, glaube ich, schon immer wieder und eben auch so ein bisschen so Pick-me-girl-mäßig ist. Also sie ist immer so anders als die anderen Frauen. sie ist eben nicht so mütterlich oder auch nicht so hysterisch. Ja, habe ich mich so ein bisschen gefragt.
Ich fand ein bisschen, ja, also genau, habe ich auf jeden Fall auch beobachtet. Aber, und ich fand vor allem, wo sich das gezeigt hat, war so an ihrer Libido. Also es war halt so, also im Prinzip, wenn man muss wissen, wenn man das Buch liest, also Modesta will eigentlich mit fast jeder Person schlafen,
oh,
oder?
Oh Gott, ja. Also ich war auch am Anfang, ich fand wirklich so, ich war so ein bisschen, es ist auch so ein bisschen Softporno-mäßig. Ja. Und ich fand es dann wirklich so, bei jeder Figur dachte ich so, oh, aha, no. Jetzt kommt wieder eine neue Figur, es wird wieder auf Sex hinauslaufen. Und es ist so ein bisschen Porno-mäßig, finde ich, so im Sinne von, es wiederholt sich.
Ja, halt und immer, das geht halt genauso gegen dieses, sag ich mal, Klischee, dass Männer Sex haben wollen und Frauen nicht.
Ja.
Und da habe ich mich halt vielleicht nochmal zu dem, was ich vorher gesagt habe, das ist halt wieder so, weißt du, jetzt ganz plakativ gesagt, wenn du mit jedem schlafen willst, kannst du auch nicht vergewaltigt. Also weißt du, ich meine so dieses genau, du kannst überhaupt nicht, du machst dich überhaupt nicht angreifbar, wenn du ja bist, ja okay, so. Und das fand ich auch sehr störend auf eine Art. Aber das Zweite war, was das vielleicht dann wieder ein bisschen aufbricht, das finde ich war schon in Modestas Überlegungen über Gaia, das ist ja diese alte Fürstin, die eben sehr herrscherisch war und ein bisschen auch so ein kleines Angstregime auf diesem Anwesen geführt hat, vor der alle super Respekt hatten, die super streng war und böse und so. Und das kommt ja immer wieder auch noch, als die schon lange tot ist, später, dass sie nochmal über diese Gaia nachdenkt und sagt, ah ja, man muss so sein als Frau, wenn man mitbestimmen möchte im Prinzip. Und sie versteht jetzt halt am Anfang, was sie hat sie halt auch das verurteilt, wie sie sich so verhalten soll, wie sie so sein kann, stimmt, als Frau, wie kann man nur und so. Und jetzt, und je älter sie wird oder je mehr sie da eben drin ist in diesen Strukturen, merkt sie halt auch, okay, entweder du hast halt nichts zu melden oder du musst halt so sein. Und natürlich ist das so ein Aneignen von vielleicht männlichen Verhaltensweisen, aber sie merkt halt so, okay, entweder so oder gar nicht.
Ja, und in dem ist es dann vielleicht schon auch so sehr 20. Jahrhundert. Also weißt du, eben in so einer Art von, dass weibliche Lebensläufe oder eben sozialer Aufstieg eben nur über so eine Aneignung von männlichen Positionen oder halt dann über dieses, ja, auch so sehr adlige Heiratspolitik, ja, so, also ich heirate mich in eine reiche Familie ein und habe dann eine Position, von der aus ich Macht ausüben kann. Und in dem ist es halt, also glaube ich, ist es ja wahrscheinlich für die Zeit auf alle Fälle krass. Mhm. Aber jetzt aus heutiger Perspektive betrachtet.
Für die Zeit krass, da wollte ich dich noch fragen, weil ich habe das irgendwie gelesen und habe mir erst nicht so Gedanken gemacht, wann das jetzt spielt oder wann es geschrieben wurde. Mhm. Und dann dachte man manchmal so, oh, krass für die Zeit. Aber andererseits, 70er Jahre ist jetzt nicht.
Ja, stimmt.
Ist jetzt nicht 1900.
Schon, ja, und ich finde, ist auch schon post 68, genau. Gell, 67 bis 76.
Ja, genau. Ja. Weil ich fand nämlich komischerweise beim Lesen, oder wenn ich das jetzt, wenn du mir jetzt einen Ausschnitt gegeben hättest und ich hätte sagen sollen, wann glaubst du, wurde das Buch geschrieben? Ich hätte gesagt 1800.
Ja.
Frühes 19. Jahrhundert. Ja. Also ich hatte auch Goethe-Vibes auf eine Art manchmal. Also gar nicht so von der Sprache natürlich, aber irgendwie so von dem Setting. Weiß ich nicht, so beim Wilhelm Meister, ein junger Mensch geht von zu Hause weg und dann passiert das und das und dann Fürst und so. Also von diesen Schauplätzen, die es da gibt. Also wenn da jetzt noch eine Theatergruppe vorbeigekommen wäre an den Hof, also weißt du, das war so total altmodisch auf eine Art. Also ich finde, es ist ja eigentlich, also es wurde in den 60er, 70ern geschrieben auf Start 1900, also war ja damals schon ein historischer Roman fast, aber ich finde, es wirkt noch älter. Aber wenn man dann bewertet, wie jung der eigentlich ist, dann ist er eigentlich doch wieder gar nicht so skandalös.
Ja, und was auch vielleicht in der Zeit auch für Bücher schon von Frauen geschrieben wurden. Ja,
voll. So. Also das Komische, ich glaube, man bewertet den als skandalös und fortschrittlich, weil er so alt wirkt, aber er ist es gar nicht.
Ja, stimmt.
Also es ist eigentlich, das fand ich dann so ein bisschen enttäuschend,
ich mein,
dass
genau,
ich gesehen habe, ach so, 1976 fertig.
Ja, okay. Weil ich meine, apropos, Bonjour Tristesse ist von 58. Oder
ja,
was
genau.
Ja, also ist sozusagen 20 Jahre vorher und da ist ja auch die Protagonistin, ist ja auch so ähnlich wie Modesta.
Und vor allem, also hat in, ich weiß es jetzt gar nicht, aber hat in Deutschland in den 70er Jahren noch jemand Romane geschrieben, wo irgendein Fürst ist? Also es ist auch einfach, finde ich, so outdated vom Personal her.
Ja.
Deswegen, genau, ich war so beim Lesen manchmal so, oh krass, so ein bisschen, ja, wie du sagst, so ein bisschen pornografisch skandalös, aber dann auch wieder so, naja, nee, eigentlich nicht. Und ah, das ist voll alt. Also so in der Zeit, also irgendwie so mein Hirn konnte das nicht so einordnen.
Weißt du, es ist so ein bisschen wie jetzt so dieses Stranger Things und Sex Education, weißt du, das sind ja so diese Serien, die vermeintlich in den 80er Jahren spielen oder die halt halt so Anklänge an die, an so eine frühere Zeit haben, aber die Leute sind aber quasi so gekleidet, wie wir uns jetzt die 80er Jahre vorstellen. Also so ein bisschen ist es.
Ja, und das wäre dann, als würde in 30 Jahren jemand Sex Education schauen und dann sagen, krass, ja, für so, die 80er.
Ja, ja.
So, also weißt du, das ist eigentlich der,
genau so ist es.
Das ist so ein bisschen Denkfehler, den man da hat.
Ja, voll. Ja. Aber vielleicht ist sie halt einfach die Erste, die das gemacht hat.
Ich finde auch mal, also Italien ist halt, und Sizilien ist auch nochmal anders.
Natürlich.
Ne?
Ja, klar.
Wo ich kenne da sonst auch nicht so viel, was da sonst in der Zeit passiert ist, aber.
Naja.
Ja,
was sagt man da jetzt, gell?
Was sagt man zu so einem Buch? Also, es hat irgendwie offene Fragen. Man hat offene Fragen und gleichzeitig will man die Antworten auch nicht wissen, weil man froh ist nach 735 Seiten, dass es dann auch mal vorbei ist. Aber auf jeden Fall schon spannende Autorin. Ich werde mir auf jeden Fall diese Serie reingucken.
Ja.
Ich glaube, vielleicht regelt die noch mal ein paar Sachen, die da kondensiert sind, die sonst einfach in der Länge einfach nicht rausgekommen sind.
Ja, und ich glaube, der Stoff an sich ist schon irgendwie geil, gut und hat natürlich auch so Saga-Qualitäten. Ich fand nämlich auch, weil ich habe mich dann immer auch so ein bisschen gefragt, ja, was ist jetzt zum Beispiel im Unterschied zu auch sowas wie Middlemarch oder auch so neapolitanische Saga? Was ist da jetzt nochmal der Unterschied? Aber ich glaube, also ein ganz wichtiger Unterschied ist, ich meine, eigentlich so richtig developed ist ja eigentlich nur Modesta als Figur. Die anderen Figuren sind schon auch so präsent, aber die sind echt auch so ein bisschen so Pappkameraden.
Ja.
Also auch je länger es dauert, desto mehr, dass man die auch gar nicht so richtig sieht in ihrer, wirklich in ihrer ganzen Breite sozusagen. Also jetzt abgesehen von dem, was wir gesagt haben mit dem Formalen und so, ja. Und weil eben auch so diese Themen von Kommunismus und Faschismus, das ist ja, und auch so dieses Frauen, die dann da irgendwie auch mitmischen wollen oder so, das ist ja schon auch eben in neapolitanische Sage, ist das ja auch voll präsent. Also das an sich stört mich gar nicht bei einem Buch, weißt du, wenn mir das erzählen würde. Ich finde es eher interessant, weil ich auch zum Beispiel über Italien gar nicht so viel weiß. So. Und es ja auch politisch voll interessant ist. Aber das ist halt irgendwie, habe ich das Gefühl, es ist so ein bisschen unausgeglichen in dem ganzen Roman. Und ich glaube, so für mich ist so der Bottomline, this meeting could have been an email. So, dieser Roman hätte einfach so 300 Seiten oder 400 haben können und dann wäre es gut gewesen.
Ja, aber wir sind ja dann schon ein bisschen in der Bewertung drin. Dann würde ich sagen, machen wir das gleich.
Ja.
Wir können nicht verraten, was wir als nächstes lesen, weil wir es noch nicht wissen. Also, surprise, surprise. Aber ja, Fabienne. Hau doch mal raus. How many stars?
Also, genau. Also, ich habe ja schon gesagt, ich konnte es nicht fertig lesen. Mir ist es dann auch irgendwann, also ich muss sagen, mir ging es wie dir. Ich bin reingekommen und dann war ich zuerst so, ach so. So. Und war auch dann irgendwie, ich war schon bei Modesta oder ich war schon so voll on board, ihr so zu folgen. Und zwischenzeitlich hat es mich aber einfach auch immer wieder verloren, sodass ich echt, ja, also und ich meine, dass ich mal aufhöre, ein Buch zu lesen, da muss echt einiges passieren. Und es war aber auch gar nicht mal so, es war nicht mal so, dass es mich voll angekotzt hat oder so. Ich fand es einfach langweilig.
Ist einfach pointless.
Ja, genau. Also es ist nicht so wie bei Kairos, wo ich einfach so einen Hass hatte und es dann gar nicht mehr so, genau, deswegen nicht mehr lesen konnte. Und deswegen würde ich sagen, vielleicht so 1,5 oder 2. Ja, also insgesamt, ich würde es ehrlich gesagt niemandem empfehlen. Ich würde es auch nicht nochmal lesen. Es ist echt so ein bisschen so, es hat für mich sehr wenig dann insgesamt, was es lesenswert macht.
Ich bin da nicht ganz so streng, glaube ich. Ich muss auch sagen, hinten raus, also mein Hirn war einfach zum Teil so, also ich habe dann wie so eine Sperre. Und ich sitze dann mit dem Buch da und schaue dann lieber eine Stunde an die Wand, als dass mein Hirn noch, und ich musste dadurch auch ein bisschen überspringen, aber ich muss trotzdem sagen, bis Seite 400 oder so, habe ich es richtig gerne gelesen. Und es waren die ersten zwei Teile, als es halt noch um Modesta ging. Danach ging es nicht mehr um Modesta, weil Modesta an sich als Heldin, obwohl sie problematisch ist, mich interessiert hat. Und weil ich es auch, ja, interessant dargelegt fand, so ihre Geschichte, so bisschen bildungsromanmäßig.
Ja,
ich finde das auch
total,
nie schlecht. Und
dann
kreide ich das auch nicht an, dass die anderen Charaktere nicht so entwickelt sind, weil bei einem Bildungsroman geht es halt um die Protagonistin und nicht um die anderen. Aber genau, dann ab Teil 2, 3, das fällt, also ich habe selten ein Buch gelesen, was so krass abfällt.
Yeah.
Wuthering Heights, finde ich, fällt auch sehr nach hinten ab, weil man so das Gefühl hat, eigentlich ist das Buch vorbei und jetzt kommen noch 400 Seiten.
Ja.
So Abspann.
Wie kann das sein?
So ein bisschen, ja, genau. Und es macht einen dann auch wütend, weil man so ein bisschen, weil man so sauer ist, weil nur weil du jetzt nicht den Punkt setzen kannst, muss ich jetzt hier noch sitzen und die langweiligen Sachen lesen. Und diese genau, die Kinder, die halt am Anfang keine richtigen entwickelten Charaktere sind, die soll ich jetzt plötzlich, soll mich interessieren, was die alle machen und so. Also genau, hinten raus hat es mich auch wütend gemacht, aber ich muss trotzdem sagen, Teil 1 und 2 fand ich sehr stark und sehr interessant und auch voll anders als andere Sachen, die ich gelesen habe. Deswegen, ja, wie mittelt man denn jetzt 4 und 0, 2, 2,5 oder so, leider im Mittel. Und schade, weil wenn es bei der Hälfte aufgehört hätte, hätte ich schon 4 Sterne. Also ich würde deswegen empfehlen, lies die ersten 2 Teile und leg's dann getrost weg.
Kann man aber ja auch mal machen.
Ich glaube, dass die 6-teilige Miniseries bei Sky bestimmt nur die ersten 3 Teile so richtig macht.
Ja,
und
ja,
die hinteren kriegen so 3 Minuten vielleicht mal kurz irgendwie.
Oder
noch,
gar nichts.
Wo sie noch kurz im Gefängnis ist am Ende und dann ist aus oder so. Ja. Weil das mit dem Gefängnis war ja eigentlich dann noch ganz witzig. Und es kam dann sehr spät noch so ein kleiner Twist. So, oh,
ja,
sie ist im Gefängnis.
War auch so.
Aber
ja,
dann
genau,
überhaupt
man war
nicht
auch
in,
so.
Ja.
Und dann wird sie ja auch noch mal irgendwohin verlegt. Also ich finde, man checkt dann auch überhaupt nicht mehr, was passiert,
weil
man nur
Dialog,
Dialoge hat. Und dann ist so, was ist eigentlich passiert in der Zwischenzeit?
Wie du auch gesagt hast, es ist halt kein Roman mehr und das ist halt nicht das, I didn't sign up for this.
So,
ich lese aus gutem Grund keine dramatischen Texte. Ja, genau. Deswegen, ja, kann ich leider auch nur so 2,3 Punkte oder so geben, aber ja, der Anfang ist gut. Also wenn ihr es irgendwie zu Hause liegen habt, dann finde ich die ersten 2 Teile kann man
die
schon
ersten
lesen.
Zwei Seiten
kann man schon gut lesen.
Ich finde den ersten Satz auch toll. Also der erste Satz ist einfach, hier bin ich also mit 4 oder 5 Jahren an einem schlammigen Ort, wie ich ein riesiges Stück Holz hinter mir herziehe. Toller Satz, finde ich. Da war ich so, wow, echt geflasht.
Aber dann downhill.
Tja, downhill from there.
Ja. Okay.
Gutchen, dann.
Gut.
Schön, dich zu sehen.
Dich auch.
Tschüss.